ARD.
Hallo und herzlich willkommen im Gerichtssaal 237. Wir sprechen heute über Verbrechen im Drogenwahn, also genauer im Cannabiswahn. In unserem Fall geht es um einen jungen Mann, der in seiner Mutter ganz plötzlich eine Roboterhexe sieht und sie tatsächlich erschlägt.
Genau, und deswegen geht es bei uns auch um die Frage, wann ist man eigentlich im juristischen Sinne schuldig und wann nicht? Wir erzählen euch, warum gerade dieser Fall da wirklich eine ganz große Bedeutung hat, auch im Hinblick auf die Legalisierung von Cannabis.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.
Der Gerichtssaal 237, das ist der Saal, in den ich euch in diesem Podcast mitnehme. Ich bin Elke Spanner und der 237, das ist ein Ort, an dem ich mich, ja, kann ich wirklich so sagen, sehr, sehr wohl fühle. Ich bin nämlich Gerichtsreporterin in Hamburg und Juristin. Und wenn ich zum Beispiel über einen Mordprozess berichte, dann sitze ich fast immer genau da im 237. Ich erzähle euch in diesem Podcast, wie es da so abläuft, was die Angeklagten tun, was das Gericht tut, was die Staatsanwaltschaft tut, was die Zuschauer und Zuschauerinnen auch manchmal tun. Wie das da alles so abläuft, wenn ein Verbrechen aufgeklärt wird. Und ich erzähle euch auch, warum am Ende eines Prozesses manchmal alles ja ganz anders aussieht, als man am Anfang noch denken würde.
Und ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin und bin Elkes Kollegin und muss zugeben, für mich kann es eigentlich gar nicht spannend genug sein. Also ich möchte immer wissen, was ist passiert, warum ist es passiert, gibt es eine Geschichte dahinter und wie klingt die eigentlich? Das und meist auch noch ein bisschen mehr möchte ich unbedingt wissen und hören könnt ihr diesen Podcast natürlich auch in der ARD Audiothek. Da abonniert ihr ihn am besten gleich, dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Und Elke, vielleicht an dieser Stelle auch noch gleich eine Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um psychische Erkrankungen und auch um eine brutale Tötung. Also seid ein bisschen achtsam, wenn ihr da empfindlich seid. Los geht der Fall am Hamburger Hauptbahnhof. Wie ich finde, ein wirklich schönes Gebäude, eins der schönsten der Stadt, ehrlich gesagt. Mitten in der Hamburger Innenstadt, Steinwurf entfernt von der Alster. Ganz alter Bahnhof, ich meine 1904 gebaut. Altes Gemäuer, Sandstein, also tatsächlich ganz schön. Inzwischen von innen natürlich modernisiert. Man kann da gut einkaufen, man hält sich dort viel auf. Und er ist, wie vermutlich alle Bahnhöfe in Deutschland, natürlich auch ein Melting Point, also auch gerne mal Drogenszene, die man dort findet. Ständig ist er in der Berichterstattung. Wie kann er sauberer werden, schöner, sicherer? Und an eben diesen Ort, Elke, nimmst du uns jetzt mit.
Genau, dahin nehme ich euch mit an den Hamburger Hauptbahnhof und zwar am Donnerstag, dem 11. Mai 2023. An diesem Tag am Nachmittag läuft eine Streife der Bundespolizei durch die Bahnhofshalle. Sie machen da so einen kleinen Kontrollgang. Das macht die Polizei da regelmäßig. Sie hat sogar eine eigene Polizeiwache direkt am Hauptbahnhof, um das alles ein bisschen im Blick zu behalten. Das ist ja auch eine sehr große Trinker- und Drogenszene. Und man versucht halt da, das alles ein bisschen im Griff zu haben und einfach vor Ort zu sein. Und deswegen gibt es auch an diesem Tag, wie gesagt, einen Streifengang der Polizei. Und diesen Polizistinnen und Polizisten, denen fällt auf einmal ein junger Mann auf. Der Mann, der ist so Ende 20, schätzen sie. Und er sitzt auf einer Treppe und er sitzt da so ganz in sich zusammengesunken. Er sitzt vornüber gebeugt und er wirkt so auf den ersten Blick erstmal so ein bisschen hilflos und verstört. Also die Polizisten werden sehr auf ihn aufmerksam und entscheiden sich, sie gehen da mal hin. Und sie gehen zu dem jungen Mann und sie sprechen ihn an. Und der Mann, der gerade noch so zusammengesunken war, der nach unten geguckt hat, der schaut zu dem Polizisten hoch. Sie sagen später, sein Blick ist aber ganz leer. Er wirkt so fast, als wenn er durch sie hindurchsehen würde, also nicht so ganz anwesend, aber er ist ansprechbar. Und sie fragen ihn dann, wie er heißt, wer er ist, ob alles mit ihm in Ordnung ist. Und da sagt dieser junge Mann etwas, was die Polizistinnen und Polizisten sofort in höchste Alarmstimmung versetzt, denn er sagt zu ihnen, ich habe meine Mutter umgebracht.
Oh krass.
Ja, das war wirklich krass. Das war natürlich was, womit in dem Moment da niemand gerechnet hat. So, die Polizisten reagieren natürlich sofort. Was machen sie? Sie nehmen den jungen Mann natürlich erstmal mit auf ihre Wache. Ich habe es schon gesagt, direkt am Hamburger Hauptbahnhof ist eine Wache. Dahin nehmen sie den jungen Mann erstmal mit. Und auf der Wache befragen sie ihn natürlich erstmal sehr intensiv. Sie fragen ihn, wer er ist, wie er heißt, wo er wohnt. Und dann natürlich, was ist passiert? Wo ist die Mutter? Und was haben sie mit ihrer Mutter getan? Der junge Mann, das wird ein Polizist später sagen, der wirkt erstmal da bei der Befragung so ja fast so ein bisschen anteilslos. Er hat das dann so als apathisch beschrieben, aber der Mann kann sprechen, er kann auch Fragen beantworten. Er kann seinen Namen nennen. Er sagt, er heißt Tim K. Und er kann auch seine Adresse nennen. Die Adresse ist Wilhöden in Blankenese.
In Blankenese?
Ja.
Okay, das ist ja nun, wer Hamburg nicht kennt, das ist ja nun eins der schönsten Viertel hier in der Stadt, direkt an der Elbe. Villenviertel, große Gärten, große Parkanlagen, meist schwere Autos in den Garagen. Also das ist jetzt ein Viertel, wo unser eins mal zum Spazierengehen hingeht und sich einen schönen Sonntagnachmittag macht. Nicht gerade eine Gegend, wo man irgendwelche Drogenszenen oder schwere Gewaltverbrechen vermuten würde.
Genau, auch tatsächlich ein ganz, ganz anderes Viertel als das Bahnhofsviertel, an dem der junge Mann ja nun angetroffen wurde. Aber das ist seine Adresse. Und als die Polizei diese Adresse hat, als sie hören, eben Wilhöden in Blankenese, da fährt natürlich sofort ein Streifenwagen der Polizei dahin nach Blankenese. In der Straße Wilhöden, da halten sie dann vor dem Wohnhaus von Tim K. und seiner Familie. Dieses Wohnhaus, das ist jetzt so für Blankeneser Verhältnisse auf den ersten Blick erstmal jetzt eigentlich eher so ganz unauffällig, muss man sagen. Das ist so ein Haus mit so einem Giebel und Spitzdach und vor dem Haus ist so ein großer Rhododendron und da stehen so Thuja-Hecken, also so diese immergrünen Lebensbäume und ganz viele so ganz hohe Bäume, die beschatten das Haus und deswegen wirkt das auf den ersten Blick eigentlich erstmal gar nicht, wie du gesagt hast, so irgendwie pompös, sondern eigentlich erstmal fast so ein bisschen düster. Aber es ist ein Einfamilienhaus mit kleinem Vorgarten und das ist das Zuhause von Tim K. Die Polizisten, die mit ihrem Streifenwagen da angekommen sind, die gehen da rein in das Haus und da finden sie tatsächlich die Mutter. Und das Bild, das sich ihnen da bietet, das ist ziemlich grausam. Ich beschreibe das jetzt hier mal mit ein paar Worten, aber kleine Warnung, also wer da vielleicht empfindlich drauf reagiert, auch auf solche Schilderungen von Gewalt und von Tatorten, vielleicht an der Stelle besser für ein paar Sekunden weghören, vorskippen. Das ist vielleicht ein bisschen harter Tobak, wenn man das jetzt hören muss. Es ist nämlich so, dass die Mutter auf dem Boden liegt. Sie liegt da im Wohnzimmer auf dem Boden, auf dem Bauch. Ihre Hände sind gefesselt. Es ist zu sehen an ihrem Hals, dass sie Würgemale hat, dass sie gewürgt worden ist. Und rund um ihren Kopf, wie gesagt, sie liegt da auf dem Bauch, ist alles voller Blut. Eine sehr große Blutlache. Und man sieht sofort auf den ersten Blick, dass ihr Kopf und ihr Gesicht sehr verletzt sind, sind richtig regelrecht eingeschlagen. Es ist zu erkennen, dass die Mutter sehr brutal erschlagen worden ist und zwar mit einer schweren Holztür. Man kann sehen, dass der Täter diese Holztür aus der Zarge gebrochen hat. Man sieht da noch überall die Splitter und die Holztür ist auch da vor Ort. Und diese Holztür, die ist 26 Kilogramm schwer.
Das kriege ich jetzt gerade gar nicht übereins mit der Beschreibung des jungen Mannes, der auf der Treppe sitzt, in sich zusammengesunken. Da hatte ich so ein Bild von so einem, naja, drogenabhängigen jungen Mann, eher ein bisschen schwächlich, dünn und kein Typ, den ich mir so vorstellen kann, dass seine Tür aus den Zargen bricht und seine Mutter erschlägt. Ich weiß nicht, wie so ein Typ aussehen muss, aber was ist denn der Tim K. für ein Typ?
Also Tim K., das ist erstmal ein Typ, der genau da in Blankenese groß geworden ist. Ich sag mal ein bisschen was zu seiner Geschichte vielleicht an der Stelle. Er ist einer von drei Söhnen dieser Familie. Er hat noch einen älteren Bruder und einen Zwillingsbruder. Und es ist eine Arztfamilie. Sowohl die Mutter als auch der Vater haben beide Medizin studiert. Die Mutter hat allerdings, als sie dann die Kinder bekommen hat, nicht mehr als Ärztin gearbeitet. Aber der Vater, der hat lange als Arzt praktiziert, ist inzwischen auch im Ruhestand. Er ist in einem entsprechenden Alter, aber er arbeitet auch immer noch so gelegentlich als Notarzt beim Deutschen Roten Kreuz. Ich glaube, das ist auch der Grund, dass er in dieser Nacht, in der das Ganze passiert ist, auch nicht zu Hause war, dass er da so eine Notarztschicht irgendwie hatte.
Also er konnte nicht eingreifen, der Vater?
Er war nicht da. Tim K. war in dieser Nacht mit seiner Mutter alleine zu Hause. Genau. Genau, in dieser Familie ist Tim K. aufgewachsen, in dieser Ärztefamilie. Er hat in Blankenese, ist er auch zur Schule gegangen, er hat auch sein Abitur gemacht und hat danach studiert. Er hat einen Abschluss in technischer Informatik. Aber er hat nicht in seinem Beruf gearbeitet. Man weiß, dass er sehr, sehr viel zu Hause war. Er hat noch bei seinen Eltern gelebt. Und er ist da einfach tagsüber, weil er keinen Job hat, auch sehr, sehr viel zu Hause. Und was man an der Stelle wissen muss, Tim K. fängt irgendwann an zu kiffen. Er hat mit 18 Jahren schon mal so einen ersten Versuch gemacht, hat auch schon mal so mit Freunden zusammen so einen ersten Joint geraucht, aber da war das irgendwie noch so gar nichts für ihn. Und später dann mit 24 Jahren, also durchaus im schon etwas fortgeschrittenen Alter, fängt er dann an zu kiffen. Er raucht Cannabis. Und es ist auch sehr schnell so, dass er nicht nur so ganz gelegentlich mal kifft, sondern er macht das irgendwann sehr häufig und irgendwann macht er das sehr regelmäßig, nahezu täglich. Er arbeitet nicht, er ist viel zu Hause, da bei seinen Eltern in Blankenese. Er sitzt viel in seinem Zimmer, seinem alten Jugendzimmer und kifft. Ja, und irgendwann geht's dann los. Tim K. entwickelt Wahnvorstellungen. Er fühlt sich bedroht und er entwickelt einen richtigen Verfolgungswahn. Das Ganze wird so stark über die Zeit, es geht erstmal natürlich ganz leicht los, aber wird dann immer mehr. Und irgendwann ist es so stark, dass er sich in psychiatrische Behandlung begibt. Man weiß, dass er auch mal in einer Klinik war, in Behandlung. Und er hat auch Medikamente bekommen gegen diesen Wahn, gegen die Psychose, die er da entwickelt hat. Aber als er aus dem Krankenhaus entlassen wird, da setzt er seine Medikamente eigenmächtig ab. Warum setzt er sie ab? Er sagt später, dass ihn die Medikamente ja jeden Tag daran erinnert haben, dass er krank ist. Und das wollte er nicht.
Das ist ja aber auch gar nicht so untypisch, ne? Dass Menschen, die eine psychische Erkrankung haben und medikamentös eingestellt werden, dass die dann irgendwann denken, wenn sie die Medikamente nehmen und die wirken, dass sie sich dann wieder gut fühlen, die Medikamente absetzen und so dieser Teufelskreis wieder beginnt. Jetzt würde man ja denken, wenn er Vater und Mutter hat, die Medizinerinnen und Mediziner sind, dass die das schon so ein bisschen auch beobachtet haben. Der war ja auch in psychiatrischer Behandlung. Also haben die das nicht schon mitkriegen können, dass der eine Psychose entwickelt hatte?
Ich gehe davon aus, dass sie es gewusst haben müssen. Allein schon deswegen, weil er ja in psychiatrischer Behandlung war. Er war ja auch im Krankenhaus. Und normalerweise, wenn du in einem Alter nicht mehr bei den Eltern lebst, dann kriegen die das vielleicht nicht mit. Aber er war nun in seinem Elternhaus. Sie wussten, dass er in der Klinik war. Ich gehe davon aus, dass sie das gewusst haben. Aber wie gesagt, er hat seine Medikamente eigenmächtig abgesetzt. Und ob er das wiederum seinen Eltern erzählt hat, das weiß ich nicht. Und es ist ja dann auch so, wenn du die Medikamente absetzt, ist ja nicht so, dass dann schlagartig die ganzen Symptome wiederkommen. Also es ist nicht so, an einem Montagmorgen nimmt er die Tabletten nicht mehr und am Dienstag hat er Wahnvorstellungen, sondern das ist ein schleichender Prozess. Es fängt dann langsam wieder an. Und der Tag, an dem das dann alles passiert ist, das war der 10. Mai 2023. Dieser Tag, der beginnt eigentlich erstmal noch ganz normal. Ein ganz normaler Alltag im Haus der Familie K. Tim K. geht an diesem Tag auch noch einkaufen. Es ist Mai, es ist gerade Spargel- und Erdbeerzeit. Er geht da Spargel und Erdbeer kaufen, wird er später berichten. Und an einem Abend aber geht es dann wieder los. Da bekommt er wieder diese Wahnvorstellungen. Er ist mit seiner Mutter an einem Abend ja ganz alleine zu Hause. Und auf einmal ist es so, dass er in seinem Wahn, den er hat, seine Mutter nicht mehr erkennt. Er erkennt seine eigene Mutter nicht. Er sieht in seiner Mutter auf einmal eine ferngesteuerte Roboterhexe. Er sieht da diese Roboterhexe und vor der hat er Angst. Er denkt, diese Hexe, die will ihm irgendwas Böses tun. Und er bekommt Panik und denkt, er muss sich gegen diese Roboterhexe irgendwie wehren. Er muss irgendwas tun, damit die ihn nicht angreifen kann. Und deswegen greift er sie an. Er wirft sie, die Roboterhexe, in Wahrheit seine Mutter, seine eigene Mutter. Er wirft sie zu Boden, er fesselt sie, er würgt sie und er schlägt sie dann mit dieser Tür, dann verlässt er das Haus und ja, einen Tag später gesteht er das alles der Polizei am Hamburger Hauptbahnhof.
Dann geht's also in den 237.
Es geht in den 237, genau, und zwar am 26. September, also ungefähr 4 Monate später war das Ganze. Da begann dann die Verhandlung vor der großen Strafkammer 21, das ist eine Schwurgerichtskammer.
Wie stelle ich mir das denn eigentlich vor?
Also eine Schwurgerichtskammer ist eine Kammer, die sich ausdrücklich nur um so Kapitalverbrechen wie Mord und Totschlag kümmert. Die haben nur solche Fälle, also schwerste Gewalttaten. Und es ist eine Kammer, das heißt erstmal, dass da 3 Berufsrichterinnen und Richter sind und 2 Schöffinnen und Schöffen. Also vorne im 237 ist da vorne so eine sehr breite, hölzerne Bank, die sogenannte Richterbank. Und da sitzen dann per se schon mal 5 Leute vorne. Das ist auch, wenn du so als Angeklagte reinkommst, erstmal durchaus einschüchternd. Ne?
Auf diesen großen roten Lederstühlen.
Genau, du hast es ja mal gesehen. Wir waren mal zusammen im 237. Das ist ein sehr dunkler, sehr hölzerner Saal, der per se schon mal so sehr ehrfurchtseinflößend ist.
Mhm.
Genau. Und vorne sitzen halt dann schon mal 5 Männer und Frauen. Dann sitzt dann noch auf der einen Seite die Staatsanwaltschaft. Das ist in der Regel nur eine Person. Und auf der anderen Seite eben dann der Angeklagte, in dem Fall mit einer Verteidigerin. Manchmal sind auch noch viel mehr Leute im Saal. Zum Beispiel in dem Fall auch der Psychiater, der ist Sachverständiger, der muss die ganze Zeit dabei sein, weil er Tim K. ja begutachten musste. Er muss sich dann auch ein Bild von ihm im Prozess machen. Und manchmal sitzen dann noch Nebenkläger, Nebenklagevertreter, Referendarinnen, Referendare. Also der Saal ist manchmal durchaus voll bei einer Schwurgerichtsverhandlung. Da sind viele Menschen im Saal.
Und dann ist ja auch noch die Öffentlichkeit da, oder? Also es ist ja nicht grundsätzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja, genau. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind auch da. Aber da hast du gleich jetzt auch einen sehr besonderen Punkt gleich angesprochen. Danke für das Stichwort. Dieser Prozess gegen Tim K., der beginnt nämlich da tatsächlich mit einer Besonderheit. Es ist so, dass seine Rechtsanwältin, er hatte so eine sehr junge Anwältin, die beantragt gleich zu Beginn des Prozesses, die Öffentlichkeit auszuschließen. Mhm. Genau, es ist so, wie du gesagt hast, die Öffentlichkeit ist eigentlich zugelassen. Das ist ein im deutschen Strafrechtssystem ein ganz wichtiger rechtsstaatlicher Grundsatz. Es soll keine, ich sage es mal überspitzt, Geheimprozesse hinter verschlossener Tür geben, sondern es muss immer transparent sein, was da passiert, damit man nachvollziehen kann, wie Urteile zustande kommen. Das ist normal.
Nutzen aber das eigentlich viele? Also ist es, stelle ich mir so einen Gerichtssaal voll vor?
Das ist von Fall zu Fall sehr unterschiedlich. Also es gibt durchaus Prozesse, da muss ich eine Stunde vorher da sein, um einen Platz abzubekommen. Und es gibt aber auch Prozesse, da sitze ich alleine.
Das weißt hängt, du, aber das hast du im Gefühl, wann du eine Stunde vorher da sein musst.
Ich habe das im Gefühl. Also zu spät komme ich bei sowas nicht.
Okay.
Genau. Und es gibt eben diesen Grundsatz der Öffentlichkeit, der ist wirklich auch sehr, sehr wichtig. Aber es gibt die Möglichkeit für die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in Einzelfällen zu beantragen, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Und das sind immer so Einzelfälle, in denen es um sehr intime Details der Angeklagten geht. Mhm. Und in dem Fall ist es natürlich auch so, ne? Die Anwältin hat es damit begründet, dass es in einem Prozess um die Krankengeschichte von Tim K. geht, dass er schwer psychisch krank ist, dass er schizophren ist, eine Psychose hat, dass all das zur Sprache kommen würde. Und das geht die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich auch, muss man sagen, ja tatsächlich erstmal nichts an. Und deswegen ist es normalerweise eigentlich ein Selbstgänger, wenn so ein Antrag gestellt wird bei psychischer Erkrankung, dass wir Zuschauerinnen rausfliegen.
Macht ja auch Sinn.
Also macht total
nachvollziehbar.
Genau, es ist, macht Sinn und deswegen ist es eigentlich ein Selbstgänger. Aber jetzt komme ich zu der Besonderheit. In dem Fall war es nicht so. Die Kammer hat sich dann, wie es üblich ist, zurückgezogen. Sie haben hinter der Richterbank so einen Besprechungsraum. Da sind sie hingegangen, haben sich kurz beraten, dann kamen sie raus. Und dann hat die Richterin, die Vorsitzende, gesagt, nein, wir lehnen den Antrag ab. Wir lassen die Öffentlichkeit zu. Und sie hat das gerade mit der Krankengeschichte von Tim K. begründet. Also die Anwältin hat ja gesagt, wegen der Krankengeschichte sollen die Zuschauerinnen raus. Und die Richterin sagte, nein, wegen der Krankengeschichte lassen wir sie drin. Denn sie hat gesagt, die Öffentlichkeit, die muss erfahren, welche Folgen regelmäßiger Cannabiskonsum haben kann. Sie hat gesagt, die Öffentlichkeit, die hat ein Interesse daran zu erfahren, wie es gerade zu so einer Tragödie kommen kann.
Ja, ist ja politisch im Moment auch tatsächlich nachvollziehbar, wenn man drüber nachdenkt, weil ja kaum ein Cannabis-Wort fallen kann, ohne dass nicht eine Zeitung am nächsten Tag drüber berichtet. Also es ist ja im Moment schon politisch echt, hat es ja eine gewisse Brisanz. Insofern kann man vielleicht sogar verstehen, dass die Richterin so entschieden hat.
Ja, man kann es verstehen. Es ist natürlich ein heißes Eisen und natürlich darf eine Richterin im Gerichtssaal keine Politik machen. Ne? Also sie darf das jetzt nicht machen sozusagen als politische Botschaft, weil es wäre dann ja sozusagen, dass sie den Prozess und in dem Fall den Angeklagten instrumentalisieren würde für was Politisches. Das darf sie natürlich auf gar keinen Fall. Aber so war es da auch nicht. Es war die Entscheidung der Kammer, was bewerten wir als Rechtsgut höher? Bewerten wir höher den Schutz des Angeklagten, seine Privatsphäre oder die Öffentlichkeit des Prozesses, die erstmal grundsätzlich zugelassen ist? Mhm. Und da haben sie gesagt, in dem Fall bewerten wir den Grundsatz der Öffentlichkeit höher. Die Öffentlichkeit hat ein Interesse daran zu erfahren, welche Gefahren es jetzt auch in dem konkreten Fall mit dem regelmäßigen Cannabiskonsum hatte. Sie hat dann natürlich auch sich nochmal explizit an Tim K. gewandt. Sie hat auch zu ihm wörtlich gesagt, ich weiß, dass es für Sie jetzt schwierig ist. Es ist für Sie eine unangenehme Situation, dass jetzt hier in aller Öffentlichkeit über Ihren Lebensweg und Ihre Krankengeschichte gesprochen wird. Aber die Öffentlichkeit muss erfahren, wie es zu diesem schlimmen Drama da gekommen ist.
Und wie hat Tim K. reagiert? Es ist ja auch für ihn nochmal echt was anderes, ob er da nun in aller Öffentlichkeit aussagt.
Er hat das so hingenommen. Er hat das einfach so hingenommen. Man muss dazu noch wissen, vielleicht, dass dieses Thema mit Cannabis und den Gefahren von Cannabis, die es offenbar geben kann, für diese Richterin, für diese Vorsitzende so ein bisschen ein Herzensthema ist. Also ich kenne die schon sehr lange. Sie ist Vorsitzende der Schwurgerichtskammer. Sie hat schon sehr, sehr viele Fälle gehabt mit wirklich schlimmen Gewalttaten. Und sie hat eben auch schon wirklich viele Fälle gehabt, in denen Männer, es waren ausnahmslos Männer, im Wahn gehandelt haben und wo Gutachter dann gesagt haben, dieser Wahn, die Psychose ist durch Cannabiskonsum ausgelöst worden. Und das hat die Richterin, ich weiß, sie hat einen Prozess, das ist ungefähr ein Jahr her, da hat sie richtig eine Liste mal gemacht und hat aufgelistet ihre Fälle, die sie hatte, die Monate davor, wo genau solche Konstellationen waren. Und sie war da auf 8 Fälle gekommen und da war Tim K. noch nicht mal mehr dabei. Und ich kann das aus meiner Erfahrung als Gerichtsreporterin tatsächlich bestätigen. Also ich habe solche Fälle auch mehrfach gehabt. Ich hatte vor gar nicht langer Zeit, fällt mir gerade ein Fall zum Beispiel, da hat ein junger Mann, der war auch Ende 20, glaube ich auch 28, 29, so wie Tim K., der hatte eine junge Frau auf dem Nachhauseweg von der S-Bahn verfolgt und vergewaltigt. Und ein paar Tage später hat er noch versucht, eine Seniorin in ihrer Wohnung zu vergewaltigen. Und der war auch, da wurde auch diagnostiziert, dass er eine Psychose hat. Und da war auch bekannt, der Mann hat jahrelang intensiv gekifft. Oder ein anderer Fall, der spielte in Hamburg-Bramfeld, das ist ein Stadtteil so im Osten der Stadt. Da hat ein junger Mann, auch Ende 20, nach jahrelangem Cannabiskonsum eine Psychose gehabt. Und er hat dann erst seine Freundin umgebracht. Er hat sie erschlagen, weil er dachte, die Freundin wollte ihn töten. Und zwei Tage später hat er noch seine Mutter erstochen, weil er dachte, die wollte ihn erschießen. Das sind Fälle, die kommen einfach vor.
Und das heißt, es geht jetzt auch im 237 genau darum, festzustellen, war das Cannabiswahn und wie kann Tim K. eigentlich bestraft werden? Ist das dann auch der Kern des Prozesses?
Genau, das war der Kern des Prozesses. Es war von vornherein ein Unterbringungsverfahren, so heißt es. Also es ging eigentlich von vornherein jetzt gar nicht so um die Frage, wie lange kommt er ins Gefängnis, sondern es ging um die Frage, wird er in der Psychiatrie untergebracht? Ist er schuldfähig oder ist er nicht schuldfähig und wie geht man dann mit ihm da um? Der Sachverständige hier in dem Prozess, das ist Christoph Lenk. Christoph Lenk, der ist ein sehr erfahrener Psychiater, muss man sagen. Er hat auch mal im UKE gearbeitet. Das ist hier in Hamburg das Uniklinikum. Das ist ungefähr das, was in Berlin die Charité ist. Das kennen wahrscheinlich die meisten. Und er hat extra auf einer Psychosestation gearbeitet. Das heißt, er hat wirklich schon sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten mit Schizophrenie, mit Psychose irgendwie gehabt. Und er hat in dem Prozess gesagt, dass nur zwei seiner ganzen unzähligen Psychose-Patientinnen und Patienten vorher kein Cannabis konsumiert haben. Also Umkehrschluss, alle, bis auf zwei, die eine schwere Psychose entwickelt haben, die haben vorher ganz lange gekifft. Ich fand diese Zahl wirklich unglaublich und ich habe erst gedacht, ich hätte mich vielleicht verhört. Der Zuschauerraum in dem Saal im 237, der ist durch so eine Trennscheibe abgetrennt. Und deswegen ist da die Akustik oft ziemlich schlecht. Man hört einfach oft schlecht. Es wird alles über Mikro übertragen, aber manchmal eben ist es trotzdem nicht so gut zu vernehmen. Und als ich das dann gehört habe, die Zahl nur zwei seiner vielen Patienten, dachte ich, nee, irgendwie habe ich das falsch gehört. Und ich bin dann in der Pause, bin ich nochmal direkt zu Lenk hingegangen. Ich kenne ihn ganz gut, schon lange. Deswegen kann ich ihn sowas dann auch jederzeit irgendwie fragen und habe halt zu ihm gesagt, Herr Lenk, ich habe gerade gehört, Sie hätten gesagt, dass nur zwei Ihrer vielen Patientinnen und Patienten mit Psychosen nicht gekifft hätten. Ich habe mich da doch irgendwie verhört, oder? Und da sagte er, nee, Sie haben sich nicht verhört, das ist so. Alle anderen, die haben tatsächlich gekifft. Also er sieht da, der Psychiater, ein wirklich großes Risiko. Er hat aber auch noch eine Sache betont, das möchte ich jetzt auch auf jeden Fall hier sagen, auch gerade im Zusammenhang mit dieser Legalisierungsdebatte. Er hat auch gesagt, das Kiffen alleine, das macht nicht krank, das macht nicht psychotisch. Also es ist nicht so, wenn du einen Joint rauchst, dass du da eine Psychose entwickelst. Also an der Stelle wirklich Entwarnung, weil die Krankheit genetisch angelegt ist. Das heißt, du musst eine erbliche Disposition haben. Und nur dann, aber eben auch dann, wenn du so eine Veranlagung hast und wenn du dann regelmäßig kiffst, dann besteht die Gefahr, dass die Erkrankung, die Schizophrenie, durch das Kiffen ausgelöst wird. Das hat Lenk gesagt.
Die Frage ist dann ja, wann merke ich das? Also habe ich jetzt einen Neuntklässler, Zehntklässler mitten in der Pubertät, der meint, alles ausprobieren zu müssen. Kann ich vorher, keine Ahnung, Blut abnehmen, feststellen, was für eine genetische Voraussetzung der hat? Kann der bedenkenlos mal probieren zu kiffen? Oder kann man es erst feststellen, wenn es zu spät ist?
Ja, das ist das Fatale. Du stellst es halt erst dann fest, wenn die Krankheit sich entwickelt hat. Genau, du kannst das nicht vor. Das ist nicht wie so ein Corona-Test, ne, wo man vorher mal so einen Test macht und dann weiß man das. Er hat aber auch noch gesagt, das fand ich auch interessant, dass dieses Risiko nur so lange besteht, wie das Gehirn noch nicht richtig zu Ende entwickelt ist. Und man geht davon aus, dass das mit 27 Jahren der Fall ist. Also er hat dann auch wirklich, wirklich wörtlich da gesagt, also Leute, wenn ihr kifft, dann bitte erst ab 27.
Okay, also das hat überhaupt nichts. Man würde immer denken, Pubertät muss vorbei sein, die müssen ausgewachsen sein, müssen irgendwie mit Schule durch sein und dann haben sie es geschafft. Aber nein, 27, das ist ja echt nochmal eine ganz, also gerade wenn man bedenkt, dass die meisten Jugendlichen ja in der Experimentierphase deutlich jünger sind, ist das vielleicht echt nochmal gut im Hinterkopf zu haben.
Also das war das, wie gesagt, ich wollte ja einfach mal so einfach nüchtern wiedergeben, was der Psychiater gesagt hat. Und das hat er eben gesagt und er hat das eben auch bei Tim K. genauso eingestuft, weil der ja nun mit 24 Jahren angefangen hatte, regelmäßig zu kiffen. Tim K., muss man dazu wissen, der war ja seit seiner Festnahme ja natürlich nicht mehr in Freiheit. Der war in der Untersuchungshaft, aber in so einer speziellen Sicherungsstation. Und da hat dieser Psychiater Christoph Lenk ihn zweimal besucht. Er hatte den Auftrag, ihn zu begutachten, seinen Gesundheitszustand festzustellen. Und er war zweimal da. Und dieser Psychiater, der ist übrigens auch die einzige Person, der gegenüber Tim K. sich überhaupt so eingelassen hat, also zu seiner Krankengeschichte und auch zu dem, was an diesem Tatabend dann passiert ist. Also alles, was wir jetzt hier über Tim K. hören, was ich von ihm erzähle, das wissen wir über das, was der Psychiater dann darüber berichtet hat. Außerdem hat der Psychiater auch seine Krankenakten gelesen und er hat auch mit allen behandelnden Ärztinnen und Ärzten telefoniert. Deswegen hat er sich ein ganz gutes Bild machen können von Tim K. und er ist eben zu der Diagnose gekommen. Tim K. ist wirklich schizophren und diese Krankheit, die wurde eben mit allergrößter Wahrscheinlichkeit durch den regelmäßigen Cannabiskonsum ausgelöst.
Was sagt denn Tim K. selbst? Also der hat seine eigene Mutter erschlagen. Wir wissen, dass es im Wahn war, dass es ihm vermutlich fürchterlich leid tut. Wie reagiert er denn?
Ja, also da hat er dem Psychiater gegenüber auch einiges gesagt, als der ihn besucht hat. Der hat nämlich zu ihm gesagt, also Tim K., dass er sich an diesem Abend gefühlt hat, als wenn er ferngesteuert gewesen wäre. Also er hat wohl zu dem Psychiater gesagt, sowas würde man doch nicht tun. Man würde doch nicht seine eigene Mutter umbringen. Und er hat auch gesagt, dass er sich selber sowas niemals hätte vorstellen können, dass sowas passiert, dass er seine Mutter töten würde. Aber er hat gesagt, an diesem Abend hat er sich von seiner Mutter heimgesucht gefühlt. Er hat in ihr diese Roboterhexe gesehen und er hat sich bedroht gefühlt. Und der Sachverständige hat dann auch gesagt, Tim K. konnte sich in dem Moment wirklich nicht anders helfen, als diese Roboterhexe zu töten. Was ich noch interessant fand, der Psychiater hat auch gesagt, dass Tim K. ihm gegenüber immer von einem Unfall gesprochen hat. Und er hat gesagt, durch diesen Unfall, sprich durch die Tötung der eigenen Mutter, sei er so geschockt, dass er seine Medikamente jetzt nehmen würde.
All das kommt aber ja nicht von Tim K. selbst, sondern alles über den Psychologen. Aber du hast ja Tim irgendwann mal auch im Gericht dann erlebt.
Ja, ich habe ihn da erlebt. Und ich muss sagen, so wie ich ihn da erlebt habe in seinem Prozess, da würde man sich so einen Gewaltexzess wirklich bei ihm niemals vorstellen.
Ja, ich habe den ja schon, als du ihn am Hauptbahnhof beschrieben hast, so, naja, drogenabhängig, aber eher schwach mir vorgestellt.
Nee, so körperlich so schwach ist er irgendwie nicht, aber er ist jemand, also du siehst ihn auf der Anklagebank und das ist so ein erstmal total unauffälliger, unscheinbarer Mann und auch so wie er sich so gegeben hat, auch so äußerlich hast du das Gefühl, dass er eigentlich eher so bemüht ist, nicht aufzufallen, unauffällig zu sein. Er hat immer so einen ganz ordentlichen, so einen grauen Lemsfull-Pullover an mit so einem gebügelten Hemdkragen drunter. Und so das Auffälligste an ihm fand ich irgendwie noch, er hat so ganz hohe Geheimratsecken. Man sieht ihn ja als Zuschauerin so von der Seite auf der Anklagebank sitzen. Das sah dann fast aus, als wenn er so Dreiecke hier in die Haare reingeschnitten hat. Das fand ich so irgendwas auf einmal so was sehr Markantes an ihm in diesem sonst aber eigentlich wirklich so sehr unauffälligen Äußeren. Und das Allerauffälligste an ihm war aber, dass er nicht reagiert hat. Er hat auf nichts reagiert. Er hat nicht gesprochen, er hat nichts gesagt. Er wirkte die ganze Zeit, ich hätte fast gesagt, fast unbeteiligt, reglos. Also er hat immer freundlich gelächelt und wenn die Richterin ihn auch mal direkt angesprochen hat, dann hat er auch nett gelächelt und auch mal genickt oder auch mal ja gesagt oder so. Aber sonst hat man immer das Gefühl, der reagiert gar nicht, der wirkt wie betäubt und er ist natürlich auch betäubt. Er ist ja mittlerweile natürlich in psychiatrischer Behandlung. Er bekommt sehr starke Medikamente gegen seine Psychose. Und dann war es so, dass er an diesen Verhandlungstagen auch noch zusätzlich ein Beruhigungsmittel bekommen hat, damit er das alles überhaupt aushält. Du musst dir das jetzt mal vorstellen, eine Situation im Gericht, Anna. Tim K., der Angeklagte, der ist ja immer dabei. Er muss dabei sein. Er ist der Angeklagte in einem Mordprozess. Es wird in seiner Anwesenheit natürlich verhandelt. Und er muss sich da die ganze Zeit anhören, was er seiner Mutter angetan hat. Dass er seine Mutter nicht erkannt hat, die eigene Mutter. Dass er sie brutal misshandelt und getötet hat. Es war dann so, dass ein Rechtsmediziner dann da ausgesagt hat zu dem Spurenbild, zu den Verletzungsspuren an der Mutter. Und der hat da wirklich ganz, ganz schlimme Details genannt. Ich erspare uns das jetzt hier mal. Ich will das jetzt hier niemandem zumuten, das hören zu müssen. Aber ich kann dir sagen, es war schlimm und es war so schlimm, dass dann der Rechtsmediziner irgendwann die Richterin fragte, ob man sich jetzt die Fotos vielleicht mal zusammen angucken will. Und dann hat die Richterin den Kopf geschüttelt und meinte, nee, das sind ja auch wirklich keine schönen Fotos. Also sind wirklich schlimme Details. Aber Tim K., der muss sich das natürlich die ganze Zeit anhören. Und wie reagiert er? Er reagiert gar nicht. Er hört sich alles an, er sagt nichts, er weint nicht, er schluchzt nicht, er schreit nichts, nichts.
Und erklärst du dir das damit, dass der quasi so medikamentös sediert ist, dass der quasi dass das bei ihm nicht ankommt? Sonst würde man doch irgendwie reagieren müssen.
Also er war ja durchaus sediert, ne? Er hat ja dieses Beruhigungsmittel bekommen. Aber es war schon so, dass er der Verhandlung auch folgen konnte. Also weil, wenn es jetzt so wäre, dass er richtig sediert wäre, dass er es nicht mehr mitkriegen würde, wie du es gerade angesprochen hast, dann wäre er gar nicht verhandlungsfähig gewesen. Dann hätte seine Anwältin einen Antrag gestellt, dass er verhandlungsunfähig ist. Dann hätte man den Prozess gar nicht führen können. Da ist man davon ausgegangen, dass das nicht der Fall ist. Dass er mitbekommt, was da läuft, dass er das alles aufnehmen kann und auch versteht, also verhandlungsfähig ist. Aber er hat eben Beruhigungsmittel bekommen, damit das Ganze überhaupt aushalten kann.
Klingt ein bisschen schwierig, finde ich. Auf der einen Seite muss er klar sein, damit er anwesend ist und damit er prozessfähig ist. Aber auf der anderen Seite doch so ruhig gestellt, damit das aushält. Also ich meine, er wird ja vertreten von der Anwältin. Und da kann man trotzdem in so einem Moment nicht sagen, das ersparen wir ihm oder das kann er in der Zelle aushalten. Die Anwältin ist ja seine Vertreterin. Das geht nicht.
Er muss da sein. Die Anwältin kann nicht für ihn alleine verhandeln. Nein, das geht nicht. Also bei so einem Schwurgerichtsprozess, da muss der Angeklagte auf jeden Fall anwesend sein. Die einzige Alternative ist halt zu sagen, verhandlungsunfähig. Aber dann kann man den Prozess nicht führen. Hier war es aber so, dass er natürlich selber auch ein Interesse daran hatte, dass dieser Prozess so geführt wird und die Anwältin auch, weil es ja ein Unterbringungsverfahren war. Und es ging ja um die Frage, ob er jetzt in der Psychiatrie untergebracht wird oder nicht, ob er da jetzt in Therapie kommt oder nicht.
Und wenn du ihn dann da sitzen siehst, hast du dann irgendwann eher Mitleid? Also tut er dir dann leid?
Ja, er tat mir leid. Er tat mir leid. Also weil ich habe natürlich jetzt auf der anderen Seite auch all das auch gehört im Detail, was er der Mutter angetan hat. Das ist schon wirklich ganz, ganz hart. Ne? Das ist schwer, das anzuhören. Aber es war echt auch offensichtlich, dass dieser Mann einfach krank ist. Mhm. So, das war irgendwie so, das war deutlich. Und in dem Fall, muss ich sagen, war es dann auch gut, dass die Öffentlichkeit zugelassen war, weil das auch wirklich bei mir angekommen ist als Botschaft. So, weil das der Psychiater wirklich klar gesagt hat, dass er Tim K. in dem Moment, wo er seine Mutter getötet hat, nicht anders konnte in seinem Wahn. Und im Ergebnis war es deswegen nämlich jetzt dann auch so, dass die Kammer dem Psychiater gefolgt ist, gesagt hat, okay, er hat diese Psychose hat im Wahn gehandelt und hat gesagt, Tim K. war nicht schuldfähig. Das heißt, er ist schuldunfähig und das bedeutet, er kommt nicht ins Gefängnis. Aber, dass er nicht ins Gefängnis kommt, heißt auch nicht, dass er in Freiheit kommt, sondern er kommt in die Psychiatrie, in den sogenannten Maßregelvollzug. Das ist auch übrigens nicht selbstverständlich. Also wenn jemand für psychisch krank und schuldunfähig erklärt wird, dass ein Maßregelvollzug kommt. Es gibt auch durchaus Fälle, da kommt man trotzdem in Freiheit. Aber du kommst dann in eine Psychiatrie, wenn man davon ausgeht, dass von dir weiterhin eine Gefahr ausgeht. Und da hat nämlich jetzt der Psychiater Christoph Lenk genau das gesagt, dass von Tim K. weiterhin eine Gefahr ausgeht. Er hat gesagt, wenn der jetzt nicht angemessen psychiatrisch behandelt wird, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass er nochmal eine schwere Gewalttat begeht. Diese Gefahr hat der Psychiater bei 70-80% ungefähr eingestuft und hat gesagt, wenn das nochmal passiert, wenn er nicht behandelt wird, wenn er wieder eine Psychose entwickelt, dann kann es sein, dass dann jeder Mensch, der gerade zufälligerweise seinen Weg kreuzt, sein Opfer wird. Und deswegen hat der Psychiater gesagt, es besteht eine Wiederholungsgefahr und deswegen kommt er in den Maßregelvollzug.
Aber wäre es im Umkehrschluss, bestünde keine Wiederholungsgefahr, wäre er ein freier Mann?
Ja, so wäre es. Ich hatte mal einen Fall zum Beispiel, das war eine ganz andere Konstellation, da ging es nicht um eine Gewalttat, aber da ging es um einen Mann, der war Mitarbeiter bei der Hamburger Sparkasse, also ein Bankangestellter. Der hat im großen Stil bei der HASPA Geld unterschlagen. Ich glaube, es ging da um Summen von 100.000 Euro, immer wieder. Und im Prozess kam dann raus, das hat er gemacht, weil er spielsüchtig war. Er hatte eine Suchterkrankung und wegen dieser Suchterkrankung wurde er für schuldunfähig erklärt. Und trotzdem, obwohl klar war, der hat diese Taten begangen, kam der in Freiheit.
So, das trifft für Tim K. nicht zu. Weil bei dem gibt es Wiederholungsgefahr, Gefängnis trotzdem nicht. Wie stelle ich mir denn jetzt die Strafe vor? Ist er dann glücklich davon gekommen? Ist das gut für ihn?
Da würde ich mal sagen, ja und nein. Also es ist für ihn insofern gut, dass er jetzt in der Psychiatrie ist, weil er da natürlich jetzt fachgerecht behandelt werden kann. Das war ja auch explizit auch der Wunsch der Anwältin, dass er in die Psychiatrie kommt. Da bekommt er jetzt Therapie, bekommt Medikamente, da wird er behandelt. Von daher würde ich sagen, ja, ist es für ihn auf jeden Fall natürlich besser als Gefängnis. Aber so einfach ist es auch nicht. Es gibt nämlich, wenn du in Maßregelvollzug kommst, einen ganz, ganz großen Nachteil, nämlich der Ungewissheit, wie lange du da drin bleibst. Mhm. Es ist so, wenn du da reinkommst, dann hängt die Frage, ob oder wann du jemals wieder in Freiheit kommst, von deiner gesundheitlichen Entwicklung ab. Das ist im Gefängnis anders. Gefängnis ist total bitter und hart, aber du hast das Ende immer vor Augen. Und du kannst rückwärts zählen. Du kannst zählen die Jahre, die Monate, die Wochen, die Tage, am Schluss die Minuten. Du kannst rückwärts zählen, wie so ein Countdown und sagen, in 2 Wochen am Montag, dem so und so vielten, komme ich raus. Ja. Mhm. Und beim Maßregelvollzug ist das nicht so. Da ist es so, du wirst regelmäßig begutachtet von Fachleuten, wie es mit deiner gesundheitlichen Entwicklung ist, ob du noch psychisch krank bist und dann eben auch, ob du noch eine Gefahr für die Allgemeinheit bist. Und wenn der Gutachter, die Gutachterin zum Ergebnis kommt, du bist noch eine Gefahr, dann bleibst du drin und du weißt nicht, wie lange. Und das ist eine Ungewissheit, die für die Leute da, glaube ich, wirklich quälend ist. Und deswegen kann man nicht per se sagen, wer da hinkommt, hat es besser als jemand im Gefängnis. Weil unter Umständen bist du 2 Jahre im Gefängnis, aber vielleicht 5 Jahre in der Psychiatrie.
Aber Psychiatrie klingt halt so viel freundlicher. Man hat immer das Gefühl, da ist man nicht hinter Gittern und kann vielleicht auch mal in den grünen Garten gehen und einen Kaffee trinken. Also man kann nicht raus, das ist schon klar. Aber es klingt schöner als Gefängnis.
Ja, ich glaube, dass es das schon deswegen auch ist, natürlich, weil du da auch behandelt wirst. Ne? Also du bist halt da zusammen mit anderen psychisch kranken Menschen und da sind Ärztinnen und Ärzte und du wirst da behandelt. Aber dennoch, man muss es ja auch nicht verharmlosen. Das ist eine geschlossene Abteilung, wo er ist. Also er kommt da nicht aus eigenem Wunsch, nach eigenem Willen wieder raus.
Also tatsächlich tragisch, der Fall Elke. Und irgendwie kann ich auch verstehen, dass es der Richterin wichtig war, die Öffentlichkeit bei diesem Prozess ganz bewusst nicht auszuschließen. Ist ja tatsächlich auch wichtig, mal so zu hören, gerade in, hattest du ja vorhin auch gesagt, in dieser aufgeheizten Cannabis-Debatte. Eine Frage brennt mir trotzdem noch auf den Nägeln. Was ist denn mit seiner Familie? Also er hat einen Zwillingsbruder, er hat einen älteren Bruder, seinen Vater. Haben die ihm alle verziehen? Ich meine, er hat die Mutter umgebracht.
Ja, er hat die Mutter umgebracht, aber die Familie weiß natürlich jetzt inzwischen auch, dass Tim K. schwer krank ist. Und was man weiß, ist, dass sowohl der Vater als auch die beiden Brüder Tim K. regelmäßig besuchen.
Alle Folgen immer schon 2 Wochen früher hören. Exklusiv in der ARD Audiothek. Jetzt abonnieren. Mehr Infos unter ndr.de/237.